Wer ist der Mensch? Das war vor kurzem das Titelthema im Kurs Null auf Radio Horeb, zu dem Sie auch heute Leon Bichler aus München begrüßt. Eine der Kernerkenntnisse der Sendung zum Wesen des Menschen war, dass der Mensch ein Wesen ist, das auf Unendlichkeit und damit auf den unendlichen Gott hin angelegt ist. Denn jeder Mensch hat im Kern unendlich viele Fragen und Sehnsüchte, die nach einer unendlichen Antwort verlangen, so dass schon hier rein denkerisch die Existenz Gottes als sinnvoll gesehen und angenommen werden kann. Heute gehen wir einen Schritt weiter und fragen, wer ist Jesus Christus? Und dazu hat mein heutiger Gast, Justin Arikal aus Köln, äußerst hörenswerte Impulse parat. Justin Arikal hat ein duales Wirtschaftsstudium in Köln, ein Managementstudium in Bradford, ein Executive Education Programm in Oxford abgeschlossen und war mehrere Jahre für einen Pharmakonzern auf internationaler Ebene tätig. 2013 wagte er dann den für manche vielleicht abenteuerlich anmutenden Schritt, seinen aussichtsreichen Beruf in der Wirtschaft aufzugeben und stattdessen katholische Theologie zu studieren. Er studiert derzeit an der Universität Bonn, wo er von 2014 bis 2015 auch am Lehrstuhl für Dogmatik und theologische Propedeutik bei Professor Dr. Karl-Heinz Menke tätig war. In seiner Freizeit hält Herr Arikal verschiedene Glaubenskurse, Seminare und Katechesen im deutsch- sowie englischsprachigen Raum. Zuletzt hat er für die Night Fever-Initiative einen Glaubenskurs für junge Erwachsene entwickelt, der der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz vorgestellt worden ist und dort volle Unterstützung erhalten hat. Der Kurs findet nun mehrmals im Jahr in verschiedenen Städten statt. Darüber hinaus wirkt Herr Arikal bei verschiedenen Glaubenskursformaten mit. Wir freuen uns nun, dass uns Herr Arikal die Grundlagen des christlichen Glaubens noch weiter näher bringen wird. Dabei wird Herr Arikal in den kommenden Monaten, jeweils einmal im Monat, ein grundlegendes Thema behandeln, das zu einem aufgeklärten und vertieften Verständnis des christlichen Glaubens wichtig ist. Wie bereits kurz angesprochen, wird in der heutigen Sendung basierend auf den Überlegungen, wer der Mensch ist, aus der letzten Sendung von Herrn Arikal, heute darauf eingegangen, wer Jesus Christus ist. Auch wenn Sie die Sendung zum Wesen des Menschen nicht gehört haben, lohnt sich aber das Dranbleiben bei dieser Sendung. Lieber Herr Arikal, Ihnen gehört nun erneut unsere Aufmerksamkeit auf Radio Horeb und ich bitte Sie, mit Ihrem heutigen Vortrag zu beginnen.
Vielen Dank, Herr Bichler, für die Einführung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Sendung, in der wir der Frage nachgehen wollen, wer ist Jesus Christus? Diese Frage ist die zentrale Frage, die entscheidende Frage für einen Christen. Denn im Christentum geht es im Wesen, im Kern nicht um bestimmte Glaubenssätze oder um eine bestimmte Lebenspraxis, sondern es geht im Kern des Christentums um eine Person, nämlich um die Person Jesus Christus und wer dieser Jesus ist. Das ist eine ganz entscheidende Frage, mit der Jesus selbst auch seine Jünger, auch seine Umgebung konfrontiert. So lesen wir zum Beispiel im Matthäusevangelium, Kapitel 16, Vers 13 folgende, dass Jesus seine Jünger fragt, für wen die Menschen ihn halten. Und er fragt auch die Jünger ganz konkret, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Es ist also eine ganz zentrale Frage, die zentrale Frage. Wenn wir also der Frage nachgehen, wer ist Jesus, dann gehen wir einer Frage nach, die auf sehr vielschichtige Weise betrachtet werden kann, auf unterschiedlichen Ebenen und insofern auch eine gewisse Komplexität beinhaltet. Aber wir wollen uns dieser Frage zumindest ein Stück weit in dieser Sendung annähern. Und wenn wir dieser Frage nachgehen, wer ist Jesus, dann macht es natürlich Sinn, in einem ersten Schritt zu schauen, was die Evangelien über diesen Jesus sagen. Und es gibt ja vier Evangelien und jeder Evangelist setzt anders an. Es gibt ja in der Kunstgeschichte und in der Tradition der Kirche vier Symbole für die Evangelisten. Ja, es gibt einmal eine Art Menschen, manchmal mit Flügeln dargestellt. Das steht für einen Evangelisten. Dann ein Löwe. Dann gibt es noch das Symbol eines Stieres und dann das Symbol eines Adlers. Und es gibt unterschiedliche Auslegungen, wie das zu lesen sei. Ich möchte hier eine Lesart des heiligen Hieronymus aufgreifen, die auch sehr verbreitet ist. Das Symbol des Menschen, manchmal mit Flügeln zu sehen, steht für den Evangelisten Matthäus. Warum? Weil das Evangelium des Matthäus Jesus in den Stammbaum Davids und in den Stammbaum Abraham einordnet. Klammer auf, ja, der Matthäus ist sehr wahrscheinlich auch ein jüdischer Verfasser, der an einen jüdischen Adressatenkreis schreibt. Also hat er auch besonderes Interesse daran, auch zu zeigen, dass Jesus in der Linie der Erzväter und der Propheten steht. Ja, und nimmt hier eine bestimmte Akzentuierung vor. Der Löwe, das Symbol des Löwen, steht für das Markus-Evangelium, weil Markus anfängt mit Johannes dem Täufer, dem Rufer in der Wüste. Ja, sozusagen eine Person, die an Elia erinnert aus dem Alten Testament, Rufer in der Wüste, also wie ein Löwe in der Wüste, wie ein Löwe brüllt. Das Symbol des Stieres, das steht für das Lukas-Evangelium, weil hier Lukas mit dem Brandopfer des Zacharias beginnt, insofern für einen Stier bzw. für einen Kalb steht. Das vierte Symbol, der Adler, der steht für das Johannesevangelium. Warum? Weil Johannes im Grunde schon im Himmel in den Höhen anfängt, wenn er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also er fängt schon im Anfang, also im Ursprung von Raum und Zeit und Materie im Grunde an. Also er knüpft sozusagen an der Präexistenz Jesu an, das heißt an dem ewigen Sein Jesu bei Gott. Wir werden auf diesen Punkt noch später eingehen. Wir sehen also, dass, wenn wir der Frage nachgehen wollen, wer ist Jesus, dass in erster Linie die Evangelien der Startpunkt sind. Und andererseits sehen wir aber auch, dass die Evangelisten auch unterschiedliche Akzente haben, unterschiedliche Akzente setzen bezüglich Jesus. Und in der Tat heißt es auch am Schlusskapitel des Johannesevangeliums, Kapitel 21, Vers 25 folgende: Es gibt noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen. Und wir sehen, dass die Person Jesu eine solche Tiefe und Weite und Vielschichtigkeit aufweist, dass man sich immer nur Teilaspekten näher kann, die aber dann vielleicht wie ein Mosaik ein ganzes Bild ergeben. Ich möchte, bevor wir jetzt auf einzelne Teilaspekte eingehen, möchte ich nochmal grundsätzlich fragen, warum ist die Frage überhaupt relevant? Wer ist Jesus? Vielleicht, wenn man schon Christ ist, dann interessiert einen die Frage, oder wenn man überlegt, Christ zu werden, dann könnte einen die Frage interessieren. Ich möchte aber noch viel grundlegender anfragen, warum die Frage überhaupt relevant sein sollte. Denn es gibt auch viele andere Menschen in der Menschheitsgeschichte, die gut und vorbildlich gelebt haben. Was zeichnet also diesen Jesus von Nazareth in besonderer Weise aus? Und hier möchte ich anknüpfen an unsere erste Sendung, die Anfang April lief. Da sind wir der Frage nachgegangen, was ist das Wesen des Menschen? Was macht den Menschen im Kern seines Wesens aus? Und hier, ich kann natürlich an dieser Stelle nicht den ganzen Vortrag wiederholen, aber vielleicht einige Kernpunkte möchte ich nochmal in Erinnerung rufen. Ein wesentlicher Punkt war, dass der Mensch, wenn wir auf einen Säugling schauen, da wo der Mensch auf die Welt kommt und dann im Laufe von Wochen und Monaten dann sozusagen die Welt entdeckt, dass der Mensch von seinem Wesen, der von seinem Ursprung her ein staunendes Wesen ist, ja, das zur Faszination befähigt ist. Ich hatte erzählt, dass es in meinem Freundeskreis auch viele junge Paare gibt, die auch Kinder bekommen haben und wo die Kinder jetzt noch ganz jung sind und man sieht, dass die kleinen Kinder, wie sie mit ja wachen, offenen Augen die Umgebung wahrnehmen. Wenn sie etwas hören, dann drehen sie den Kopf sofort dorthin. Ja, sie sind sehr aufmerksam, sie staunen, sie fassen alles Mögliche an, sie wollen alles in den Mund stecken und schmecken. Ja, also mit allen Sinnen gehen diese Kinder staunend durch die Welt und versuchen die Welt staunend zu erkunden. Also der Mensch ist zum Staunen befähigt, auch zur Faszination befähigt. Und der Mensch kann Fragen stellen. Auch Kinder fangen an, sobald sie sprachfähig sind, sobald sie sprechen, fangen sie an, Fragen zu stellen. Denn der Mensch ist also auch zum Denken und zum Fragen, auch zum kritischen Nachfragen befähigt. Und in jeder Lebensphase stellen sie unterschiedliche Fragen. Aber wir sehen, der Mensch kann zum einen staunen und er kann fragen. Und wir hatten ja kurz in der letzten Einheit auch über Aristoteles gesprochen, der in seiner Metaphysik schreibt, alles Philosophieren beginnt mit dem Staunen. Ja, insofern ist ja jeder Mensch, im Grunde auch jedes Kind, auf eine gewisse Art und Weise Philosoph bzw. Philosophin. Und wir hatten auch in der ersten Einheit auch mit Kairana festgestellt, dass da, wo der Mensch sich als Fragender begreift, als ein Wesen, das zur Frage befähigt ist, dass der Mensch sich auch seiner eigenen Transzendenz bewusst wird. Denn wenn wir eine Frage haben und darauf eine Antwort bekommen, dann können mit der Antwort auch wiederum neue Fragen entstehen. Und darauf kriegt man vielleicht wieder neue Antworten, aber daraus entstehen wiederum neue Fragen. So funktioniert ja auch Wissenschaft. Das heißt, der Mensch merkt dadurch, dass er sich als Fragender begreift, dass der Mensch letztendlich auf einen unendlichen Fragehorizont verwiesen ist und dass der Mensch sozusagen über sich hinaus verwiesen ist. Und diese Verwiesenheit drückt sich ja in dem Wort Transzendenz aus. Wir hatten diesen Begriff ja näher in der letzten Einheit uns angeschaut. Transzendenz kommt ja von Transzendere, der Mensch übersteigt sich selbst. Wir hatten es ja nicht nur theologisch betrachtet, sondern hatten ja auch philosophisch uns das angeschaut, hatten ja kurz einen Exkurs gemacht mit Martin Buber und in seine dialogische Philosophie. Ein Hauptwerk von ihm heißt ja Ich und Du und er sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, nehmen wir wieder das Beispiel eines Säuglings. Bevor ein Säugling ein Ich-Bewusstsein hat oder einen Selbststand hat, empfängt es sich ganz von der Mutter her. Ja, wenn die Mutter lacht, dann lacht auch das Baby. Und man sieht sozusagen, dass wir uns ganz vom anderen her empfangen oder ganz vom anderen her auch verstehen. Man weiß ja auch aus der Identitätsforschung heutzutage, dass Identität auch im sozialen Miteinander auch entsteht. Das heißt, der Mensch empfängt auch seine Identität sozusagen von einem Du her. Ja, von der Mutter oder später von Freunden oder einer sogenannten Peer Group, also den Leuten, mit denen man dann eben Zeit verbringt. Der Mensch ist letztendlich ein soziales Wesen. Und auch darin zeigt sich seine Transzendenzbegabung, er ist über sich hinaus verwiesen. Und wir hatten uns das auch aus Sicht der Psychologie angeschaut. Und wir hatten hier exemplarisch Viktor Frankl aufgegriffen. Ich kann das jetzt im Einzelnen aufgrund der Zeit nicht mehr wiederholen, aber Viktor Frankl, der Arzt und Psychiater und Begründer der Logotherapie, also einer der wichtigsten Psychiater und Psychologen des 20. Jahrhunderts, sagte ebenfalls, der Mensch ist ein Wesen der Selbsttranszendenz. Ich hatte dann ja auch aus einem seiner Werke zitiert im Einzelnen und er sagt auch, es gibt im Grunde drei Bereiche, auf denen der Mensch verwiesen ist. Einerseits den dinghaften, den weltlichen Bereich, ja, also der Mensch widmet sich einem Werk, ja, da erfährt er Selbsttranszendenz oder vollzieht auch seine Selbsttranszendenz. Oder in einer Beziehung mit einem Partner, mit einer Partnerin oder durch Freundschaften, ja, dadurch, dass er sozusagen sein soziales Wesen auslebt als Mensch. Und die dritte Ebene ist eben die Ebene zu Gott. Das heißt, egal wie wir es drehen und wenden, aus theologischer, philosophischer und psychologischer Sicht erkennen wir, der Mensch ist von seinem Wesen her ein Wesen der Transzendenz, ein Wesen, das über sich hinaus verwiesen ist. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, worauf ist der Mensch verwiesen? Auch hier haben schon die griechischen Philosophen nachgefragt, was ist das letztendlich? Und wenn man es noch relativ allgemein halten will, dann will ich das noch mit einem Dreiklang umschreiben, den Platon ja bekannt gemacht hat, nämlich, dass der Mensch auf der Suche ist nach dem Schönen, dem Wahren und dem Guten. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist das Schöne, das Wahre, das Gute? Da gibt es natürlich viele Aspekte. Aber ein zentraler Aspekt, und den möchte ich hier deutlich machen, ist, dass es bei dieser Frage auch um Gott geht. Vielleicht im Kern sogar um Gott geht. Dass Gott die Quelle von allem Schönen, Wahren und Guten ist. Noch mehr, dass er selbst Schönheit, Wahrheit und das Gute schlechthin ist. Und darauf möchte ich nach einer kurzen Pause näher eingehen. Denn erst wenn wir sozusagen diesen grundlegenden Schritt gemacht haben, eröffnet sich auch unser Blick, was das Ganze mit Jesus selbst zu tun hat. Ja, da verabschiede ich mich kurz in die Pause und werde Sie gleich wieder zurück begrüßen.
Sie hören Leon Bichler aus München im Kurs Null auf Radio Horeb. Das ist die Sendung zur Einführung in den christlichen Glauben. Jetzt fährt der ehemalige Pharmakonzernmanager und angehende Theologe Justin Arikal aus Köln fort mit seinen Erklärungen zur titelgebenden Frage dieser Sendung: Wer ist Jesus Christus?
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben ja vor der Pause den Gedanken aufgegriffen, was ist das Wesen des Menschen, das Thema der letzten Sendung. Und ich habe ja noch zumindest kurz zusammengefasst, was ein Kernpunkt war, nämlich, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist. Das heißt, dass der Mensch sich selbst übersteigt. Ja, dass der Mensch auf etwas außerhalb seiner selbst verwiesen ist. Das haben wir sozusagen theologisch uns kurz angeschaut, philosophisch mit Buber und auch aus Sicht der Psychologie kurz mit Viktor Frankl. Das heißt, die Tatsache, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist, bedeutet letztendlich, dass der Mensch auch gottfähig ist, dass er gottbegabt ist, wie Johann Baptist Metz sagt. Das heißt, der Mensch kann nach dem Grund aller Dinge fragen und er sucht, wie wir das mit diesem berühmten Dreiklang von Platon gesagt haben, er sucht nach dem Schönen, dem Wahren und dem Guten. Ja, der Mensch ist ein Wesen, das Schönheit wahrnehmen kann, zum Beispiel in der Natur, ja, bei einem schönen Sonnenuntergang. Und der Mensch ist auch fähig, das malerisch festzuhalten. Ja, also wenn der Mensch nach dem Schönen sucht, dann findet er es nicht nur in der Natur, sondern auch in der Kunst, die der Mensch auch selber schaffen kann. Und dann können sich auch unterschiedliche Kunststile entwickeln. Oder der Mensch findet Schönheit in der Musik und merkt auch dort etwas von Transzendenz. Ja. Das heißt, der Mensch als Wesen, das auf Schönheit hingeordnet und verwiesen ist, erkennt in dieser Eigenschaft, dass er ein Wesen der Transzendenz ist und auf mehr verwiesen ist. Und wenn wir an diesen Dreiklang denken, das Schöne, das Wahre, das Gute, dann haben wir jetzt gesagt, der Mensch ist also auf Schönheit verwiesen, ja, in der Natur, in der Musik, in der Kunst und so weiter. Aber er ist auch auf Wahrheit hingeordnet. Und aus christlicher Sicht ist die Wahrheit Person. Im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, heißt es von Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also im Johannesevangelium, also in diesem johannäischen Verständnis, ist Jesus Christus die Wahrheit. Ja, ist die Wahrheit Person. Klammer auf, man könnte dieses johannäische Wahrheitsverständnis auch mit philosophischen Wahrheitstheorien ins Verhältnis setzen, ja. Aber das wäre eine eigene Sendung, Klammer zu. Also nach biblischem Verständnis, nach johannäischem Verständnis genauer gesagt, ist die Wahrheit Person und auch nach christlichem Verständnis. Ja, das heißt, wenn der Mensch auch diese innere Dynamik nicht nur zum Schönen und zum Guten, sondern auch zur Wahrheit hat, und wenn Jesus die Wahrheit in Person ist, dann hat der Mensch von dem Grund seiner Existenz ja auch immer eine Dynamik auf Christus hin, weil der Mensch eben auf Wahrheit hingeordnet ist. Wenn wir jetzt uns den dritten Aspekt anschauen, von dem Schönen, dem Wahren und dem Guten, ja, dann stellen wir auch hier fest mit Immanuel Kant, dass der Mensch auch auf das Gute hingeordnet ist. Kant spricht von dem unbedingten Sollen. Also der Mensch weiß, jeder Mensch weiß vom Grund seiner Existenz, dass er gut sein soll. Klammer auf, er entwickelt diesbezüglich auch den kategorischen Imperativ. Ja, handle nur nach derjenigen Maxime, von der du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeingültiges Gesetz werde. Klammer zu. Das heißt, der Mensch weiß, er soll gut sein. Man könnte natürlich einwenden, ja, das ist nur gesellschaftlich anerzogen, das sind gesellschaftliche Konventionen. Aber selbst ein Kind, ja, das noch nicht mit vielen gesellschaftlichen Konventionen vertraut ist, ja, weiß natürlich oder hat natürlich ein mulmiges Gefühl, wenn es lügt oder wenn es etwas stehlt. Und wenn es dann ertappt wird, dann schämt sich das Kind und so weiter und weiß, sagen von innen her, irgendwas war nicht in Ordnung, irgendwas war nicht gut. Das heißt, sozusagen mit Kant gesagt, der Mensch hat dieses unbedingte Sollen nach dem Guten auch in sich. Man kann jetzt fragen, woher kommt das alles? Was ist der Ursprung von dem Allen? Ursprung von dieser ganzen Dynamik, worauf der Mensch hingeordnet ist? Und wenn wir nach dem Ursprung fragen, dann ist das eine Frage, die sich im Grunde auch der Evangelist Johannes stellt. Er beginnt nämlich sein Evangelium mit den Worten im Anfang, auf Griechisch en arche, ja, im Anfang. Er sagt nicht am Anfang, sondern im Anfang. Das heißt, ihm geht es wirklich im Ursprung. Das heißt, im Grunde, was vor der Entstehung von Raum, Zeit und Materie war. Und hier sagt er, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was meint er mit Wort? Im Griechischen steht hier der Begriff Logos, das übersetzt Wort heißt. Und jetzt müsste man die griechische bzw. jüdisch-griechische Denkform, die zu diesem Logos-Begriff geführt hat, noch erörtern. Ich möchte es nur kurz machen mit diesem, mit Logos ist gemeint das ewige Sein Jesu. Also Jesus ist ja zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort Mensch geworden und hat ja dann erst den irdischen Namen Jesus bekommen. Aber er hat ja nach christlichem Verständnis schon vorher existiert, war ja schon präexistent, bevor er Mensch geworden ist. Und in seiner Präexistenz hatte er natürlich keinen irdischen Namen, sondern war sozusagen der Ursinn, das Urwort, was von Gott immerwährend ausgesprochen wird. Und deshalb dieser Wortbegriff, dieser Logos-Begriff. Ja, und in diesem Sinne ist dieser Johannesprolog zu verstehen, im Anfang war das Wort, also im Anfang war der Logos, man könnte auch sagen der innertrinitarische Sohn. Das ist alles noch erklärungsbedürftig, aber wir gehen vielleicht erstmal diesen Schritt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Wir sehen also, dass Jesus von seinem ewigen Sein her schon göttlich ist. Und dann heißt es weiter, alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das heißt, Jesus von seinem ewigen Sein her ist auch Schöpfer, denn alles ist durch das Wort geworden. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, gibt es eine ähnliche Aussage. Da heißt es, er, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und ein Vers später heißt es, denn in ihm, also in Jesus, denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden das Sichtbare und das Unsichtbare, Thron und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Das heißt, Jesus ist von seinem Wesen her, von seinem präexistenten Wesen, also vor seiner Menschwerdung, schon seit Ewigkeit her existent. Das heißt, Jesus ist von seinem Wesen her, von seinem präexistenten Wesen her, vor seiner Menschwerdung, schon im Ursprung da, ist göttlich. Das heißt, wir sehen hier im Kolosserbrief und auch in anderen paulinischen Briefen, wie zum Beispiel dem Philipperbrief, auf den gehe ich später ein, dass hier auch ein Grundverständnis existiert davon, dass das göttliche Sein Jesu schon seit Ewigkeit her existiert, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist. Und jetzt noch einmal zurück zum Johannesevangelium. Dem ersten Vers vom Johannesevangelium heißt es ja, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das heißt, das Wort, der Logos, also Jesus von seinem präexistenten Sein her, war Gott, steht hier in der ersten Zeile. Das heißt, Johannes macht hier mehrere Dinge schon in seinem ersten Vers klar. Erstens, Jesus war im Ursprung schon da, also bevor die Welt war, war Jesus schon, von seinem präexistenten Wesen her. Man bezeichnet es von der jüdisch-griechischen Denkform her dann als Logos, ja, im Johannesevangelium. Aber er war im Ursprung und er war bei Gott und er ist Gott. Es folgt allein schon daraus, dass er im Ursprung war, folgt auch daraus, dass er bei Gott war und letztendlich selber göttlich ist. Das heißt, wenn wir der Frage nachgehen, wer ist Jesus, dann sagt uns das Johannesevangelium direkt im ersten Vers, wir haben es hier mit Gott selbst zu tun. Und natürlich, die Formulierung war bei Gott und war Gott selbst, heißt ja, er ist Gott, aber er war auch bei Gott. Das heißt, in Gott ist ein Zusammensein. Ja, in Gott scheint es eine Beziehung zu geben, das ist ein trinitätstheologischer Aspekt. Und den faltet Johannes in seinem wunderbaren Prolog weiter aus. Wenn man den Kontext weiter liest, dann sieht man in Vers 14, da heißt es, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das heißt, dieses Wort, dieser Logos ist Mensch geworden. Dann heißt es weiter, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das heißt, wir sehen hier, dass Johannes einerseits Jesus zuschreibt, dass er selbst göttlich ist, dass er selbst ein ewiges Sein hat. Und er sagt aber auch gleichzeitig, spricht er hier auch vom göttlichen Vater. In Vers 14, aber auch in Vers 17, da sagt er, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Ja, also der Einzige, der Gott ist, also Jesus, und am Herzen des Vaters ruht, also am göttlichen Vater, er hat Kunde gebracht. Das heißt, wir sehen in diesem wunderbaren Prolog von Johannes einerseits, dass Jesus selbst göttlich ist und andererseits am Herzen des göttlichen Vaters ruht. Wir sehen hier also ein Zusammensein, eine Beziehung in Gott. Das ist natürlich ein trinitätstheologischer Aspekt. Jesus sagt auch an anderen Stellen, beispielsweise im Johannesevangelium, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich und der Vater sind eins. Ja. Ein Theologe sagte mal, Jesus ist das ganz beim Du des Vaters seiende Ich. Jesus versteht sich ganz vom Vater her. Und es wäre jetzt spannend und hochinteressant, das jetzt weiter trinitätstheologisch auszufalten, weil es in Johannes 4 ja auch heißt, Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also wir sehen sozusagen in diesen Aspekten, die ich genannt habe, einerseits Jesus, ja, als Sohn Gottes, als Sohn vom Vater, als der, der im Herzen des Vaters ruht. Wir sehen den göttlichen Vater in diesen Formulierungen von Johannes. Und wir sehen auch, dass er davon spricht, dass Gott Geist ist. Ja, also diese Elemente von Vater, Sohn und Geist kommen hier alle zur Sprache. Aber das wäre nochmal eine eigene Sendung wert. Es gilt hier festzuhalten, dass Johannes zeigt, dass die Wahrheit Person ist, ja, nämlich Jesus selbst, Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und zweitens auch aufzeigt, dass Jesus schon seit Ewigkeit her als präexistenter Logos, ja, Logos sozusagen das andere Wort für das ewige Sein Jesu, schon von Ewigkeit her existiert und selbst göttlich ist. Und damit haben wir den Kern der Frage, wer ist Jesus, zumindest ein Stück weit schon mal beantwortet. Wie es nämlich dann im ersten Kapitel des Johannesevangeliums dann heißt, in Vers 34, er ist der Sohn Gottes. Ja, das heißt, er ist selbst göttlichen Ursprungs. Und ich möchte diesen zentralen Aspekt einen Moment einsinken lassen und schlage vor, dass wir an dieser Stelle eine kurze Pause machen und danach unsere Gedanken weiter fortführen.
Wer ist Jesus Christus? Dazu geht es jetzt mit dem Ex-Pharma-Konzernmanager und angehenden Theologen Justin Arikal aus Köln weiter, hier im Kurs Null auf Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen jetzt unsere Gedanken weiter fortführen und weiterentwickeln. Wir hatten ja vor der Pause uns zentrale Aspekte des Johannesprologs angeschaut. Wir hatten ja mit dieser Einstiegsfrage, ja, worauf ist der Mensch hingeordnet, auf das Wahre, das Schöne, das Gute, hatten wir diesen Wahrheitsaspekt nochmal angeschaut. Und im johannäischen Sinne ist die Wahrheit Person. Johannes 14,6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir noch das ergänzen mit dem Johannesprolog, dann wird uns hier Jesus vorgestellt als der, der im Anfang war, als das Wort Gottes. Als Logos, ja, als Logos nichts anderes als die Bezeichnung für das ewige Sein Jesu, als Bezeichnung für den innertrinitarischen Sohn vor seiner Menschwerdung. Und Johannes sagt, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Er spricht hier von Jesus. Er sagt ja, das Wort ist Fleisch geworden, hat unter uns gewohnt. Also Jesus von seinem ewigen Sein ist Mensch geworden. Ja, und dieses Verständnis, dass Jesus göttlichen Ursprungs ist, das ist das urchristliche Verständnis. Das drückt sich auch im Philipperbrief aus, zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 6 folgende. Da heißt es über Jesus, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich. Dann heißt es später, und den Menschen gleich. Gott hat ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Also das Wort ist Fleisch geworden und unter uns gewohnt und bekommt den Namen, der größer ist als alle Namen. Also hier wird eine universale Dimension Jesu deutlich. Wenn er als Sohn Gottes, Sohn ist natürlich auch ein Beziehungsbegriff, also das ist der Begriff, der mit menschlicher Sprache am besten ausdrückt, wie das Verhältnis in dem einen Gott zu denken ist. Ja. Aber es wird deutlich, dass Jesus von Ewigkeit her existiert, ein vorzeitliches Sein hat und dass er die Wahrheit in Person ist. Und wenn wir jetzt nochmal diese Dreiklang ins Erinnerung rufen, der Mensch auf der Suche nach dem Wahren, dem Schönen und dem Guten, da möchte ich vielleicht noch diesen Aspekt der Schönheit aufgreifen. Denn es gibt in der biblischen Sprache, schon im Hebräischen, schon im Ersten Testament, beziehungsweise im Alten Testament, den Begriff Kavod. Und Kavod bedeutet Herrlichkeit. Und der Begriff wird immer mit Gott verwendet. Steht fast immer im Zusammenhang mit Gott. Ja. Es ist von der Kavod Adonais, also von der Kavod Gottes die Rede. Und der griechische Begriff für Herrlichkeit ist Doxa. Und den finden wir eben auch im Johannesevangelium und an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Und Johannes sagt dann, nachdem er sagt, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Also der Ursprung aller Schönheit, die Schönheit schlechthin, die Herrlichkeit, die begegnet uns in Gott selbst und folglich auch in Christus selbst. Und insofern kann man auch eine ganze Theologie anknüpfend an dieser Schönheit, an dem Herrlichkeitsverständnis entwickeln, ja, eine theologische Ästhetik entwickeln. Und diesen Ansatz zum Beispiel hat der Theologe Hans-Urs von Balthasar entwickelt. Hans-Urs von Balthasar, der eine Trilogie entwickelt hat, dessen ersten Teil den Titel trägt Herrlichkeit und den Untertitel eine theologische Ästhetik. Allein dieser erste Teil der Trilogie hat mehrere Bände, wie auch die weiteren Teile. Das wäre hochspannend, auch diesen Ansatz nachzuverfolgen, weil hier deutlich wird, dass der Mensch, der von seinem Wesen her auf das Schöne hingeordnet ist, in Gott die Schönheit schlechthin, den Ursprung aller Schönheit, die Schönheit in Vollendung findet und der Schönheit selbst begegnet. Es wird also deutlich, dass in Jesus uns das Göttliche begegnet. Deshalb wird Jesus auch als die Selbstoffenbarung Gottes bezeichnet. Ja, er offenbart nicht etwas über Gott, sondern in ihm offenbart sich Gott selbst. Das heißt, der Offenbarer, nämlich Gott, und das Geoffenbarte, nämlich Gott, sind identisch. Ja, und die Offenbarung Gottes, die beginnt ja im Grunde, jetzt werde ich etwas ausholen, beginnt im Grunde ja schon bei der Schöpfung, bei der Erschaffung der Welt. Ich kann das jetzt nur kurz skizzieren, weil für die heutige Sendung nicht mehr viel Zeit übrig bleibt. Aber im Grunde ist da, wo die Welt entsteht, Raum, Zeit, Materie, da beginnt im Grunde Offenbarung. Ich will es vielleicht konkreter sagen. Wir wissen heute aus der Forschung der Astronomie und der Physik, dass das Universum etwa 13,8 Milliarden Jahre alt ist. Nach heutigem Stand der Wissenschaft am plausibelsten erklärbar durch die Urknalltheorie. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt sind Raum und Zeit und Materie entstanden. Und das, was dort entstanden ist, ja, an Teilchen und im Laufe der Zeit an Sternstaub und Galaxien und Planeten und so weiter, das ist im Grunde alles auch Offenbarungsträger. Also alles, was ist, die Schöpfung, hat Offenbarungsqualität. Und in ihr wird etwas von Gott sichtbar. Und im Grunde beginnt dort schon die Offenbarung Gottes. Und dann entsteht irgendwann die Milchstraße, unser Sonnensystem, die Erde und irgendwann der Mensch. Und der Mensch wird natürlich da erst zum Menschen, ja, aus christlichem Verständnis beziehungsweise aus dem Verständnis einer theologischen Anthropologie heraus, da, wo der Mensch sich seiner eigenen Transzendenz bewusst wird. Ja, und diese Offenbarung Gottes, die er im Grunde die Schöpfung ist ja im Grunde schon mit der Offenbarung sozusagen aufgeladen. Und diese Offenbarung wird aber immer expliziter im Laufe der Zeit. Und Gott spricht dann sozusagen nicht nur durch die Natur, in der wir auch etwas Göttliches erkennen können. Deshalb ist es ja auch nachvollziehbar, dass viele Naturvölker in der Vergangenheit der Natur etwas Göttliches zugeschrieben haben und gottähnlich verehrt haben. Und Gott spricht dann eben nicht nur durch die Schöpfung der Natur, sondern seine Offenbarung wird expliziter. Und er offenbart sich auf vielerlei Weise. So heißt es auch im Hebräerbrief Kapitel 1, viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott eins gesprochen. Und hier wird konkretisiert, auf vielerlei Weise hat Gott eins zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. Das heißt, die Offenbarung Gottes wird im Laufe der Zeit immer konkreter. Er offenbart sich auf vielerlei Weise, auf besondere Weise bestimmten Menschen und Personen. Ja, und biblisch bezeugt, es kann natürlich noch viel mehr darüber hinaus geben, als das, was in der Bibel steht, aber biblisch bezeugt ist, dass er sich ein Volk erwählt hat, dass er sich bestimmten Personen zugewandt hat, zum Beispiel Abraham, Isaak, Jakob, irgendwann Mose, David, dann die Propheten Jesaja, Jeremia, Ezechiel und so weiter. Das heißt, die Offenbarung Gottes, die geschieht auf vielerlei Weise und wird dann aber immer konkreter, auch gerade im Volk Israel. Und es wäre natürlich jetzt spannend, nochmal zu schauen, wie Gott sich im Alten Testament zeigt. Klammer auf, wenn wir es hermeneutisch streng betrachten, dann muss man auch festhalten, dass die Heilige Schrift, also die verschiedenen Schriften der Bibel, es sind ja insgesamt 73 Schriften, dass die alle zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt entstanden sind, ja, in unterschiedlichen historischen Kontexten. Und sie geben alle Zeugnis von der Offenbarung. Aber die Offenbarung geschieht letztendlich durch Gott selbst und geschieht letztendlich auch immer zwischen Gott und Person und kann nur bedingt in Sprache ausgedrückt werden. Und wenn sie in Sprache ausgedrückt wird, dann gibt sie immer nur Zeugnis sozusagen von der Offenbarung. Aber das sind jetzt noch Details, Klammer zu. Es wäre jetzt natürlich spannend, die Art und Weise, wie Gott sich im Alten Testament offenbart, auch nochmal im Einzelnen nachzugehen. Weil das Alte Testament hat so eine Fülle von Schriften und es wäre spannend, sich das anzuschauen, weil auch durch diese hohe Anzahl an unterschiedlichen Schriften auch die Multiperspektivität der geschichtlichen Gotteswahrnehmung deutlich wird. Also die vielen unterschiedlichen Perspektiven, die zum Ausdruck kommen, darüber, wie Gott sich im Laufe der Geschichte offenbart hat. Und es ist hochspannend und hat immer noch bleibende Geltung. Und deshalb sollte man das Alte Testament vielleicht auch nicht Altes Testament, sondern Erstes Testament nennen, wie der große Exeget Professor Erich Zenger mal gesagt hat und dazu auch einen sehr lesenswerten Band veröffentlicht hat. Aber der Kerngedanke ist hier nochmal, Gott offenbart sich im Grunde schon seit Beginn der Welt und beginnt dann sich immer expliziter zu offenbaren, einem Volk an Personen. Und davon haben wir Zeugnisse, eben das Alte Testament. Und all diese unterschiedlichen Schriften des Alten Testaments tragen aber eine innere Dynamik hin auf einen Messias. Und auf den wartet ja das jüdische Volk. Das heißt, sie haben eine Dynamik hin auf die Person, die sich dann nach judenchristlichem Verständnis dann im ersten Jahrhundert, ja, die Jünger waren ja alle Juden, hat also eine innere Dynamik auf einen Messias hin, ja, den die Personen des ersten Jahrhunderts in Jesus sehen und erkennen. Und er sprengt natürlich die Denkkategorien des Messias, ja. Also Petrus will keinen leidenden Messias, er sagt, nein, es darf nicht geschehen, dass du leidest und so weiter, ja, vor der Passion Jesu. Ja, also es sind völlig unterschiedliche Kategorien oder Denkkategorien, ja, die man auf dem Messias hat, aber Jesus sprengt diese Kategorien. Und das Unvorstellbare, was für die damaligen Hörer vielleicht fast schon wie Blasphemie klingt, nämlich, dass Gott selbst Mensch wird, das ist nach dem Zeugnis der ersten Christen, nach dem Zeugnis der Evangelien in Jesus geschehen. Das heißt, wenn wir der Frage nachgehen, wer ist Jesus, dann ist der erste zentrale und wesentliche Aspekt, dass wir in Jesus Gott begegnen. Und zwar auf eine so dichte Weise, dass Gott sich in Jesus selbst offenbart. Und diese Selbstoffenbarung Gottes in Jesus, die führt letztendlich auch zur Wesensoffenbarung zeigt, dass Gott letztendlich von seinem Wesen her Beziehung ist. Ja, dass Gott eine Beziehung ist zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist. Dass der eine Gott in sich Beziehung ist. Das könnte man jetzt noch trinitätstheologisch weiter ausfalten, aber das wäre eine eigene Sendung. Zentral ist mir hier zu sagen, dass der eine Gott, ja, Deuteronomium 6,5, höre Israel, JHWH, unser Gott, JHWH ist einzig. Das ist erstmal das Zentrale. Das heißt, er ist einzig. Und dieser eine Gott, der offenbart sich in Christus. Und er wird sozusagen in Raum und Zeit und Materie plötzlich greifbar und ansatzweise begreifbar. Ja, und das scheint mir zum einen das Zentrale zu sein, dass Jesus göttlichen Ursprungs ist, dass man in ihm der Wahrheit begegnet, dass die Wahrheit Person ist und dass in ihm die Herrlichkeit Gottes offenbar wird, also auch das Schöne. Und letztendlich, ja, um diesen Dreiklang aufzugreifen, das Schöne, das Wahre, das Gute in Jesus Christus selbst zu finden ist, Gott selbst zu finden ist. Das heißt, die Eingangsfrage, wer ist Jesus? Und die Frage, die Jesus seinen Jüngern selber stellt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Die wird von Petrus beantwortet mit der Antwort, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und vielleicht sind wir diese Antwort des Petrus ein bisschen näher gekommen, ja, indem wir festgestellt haben, dass Jesus selbst göttlichen Ursprungs ist und dass in ihm die Herrlichkeit Gottes, Gott selbst offenbar wird und dass die ganze Dynamik der Welt, der evolutiven Weltentwicklung und auch der Offenbarung, auch so wie sie im Alten Testament erzählt wird, auf Jesus bezogen werden kann und letztendlich auf Jesus hindeutet nach christlichem Verständnis. Ich würde an dieser Stelle eine kurze Pause machen, damit sich das Gesagte setzen kann und abschließend noch auf zwei Kernaspekte zu sprechen kommen, nämlich auf den Aspekt des Lebens und der Freiheit, weil mit Christus der Mensch eine tiefere Ebene des Lebens erfahren kann und einen größeren Grad an Freiheit. Und darauf möchte ich nach der Pause zu sprechen kommen.
Viele Impulse zur Frage, wer ist Jesus Christus, konnten Sie bisher schon im Kurs Null auf Radio Horeb hören, zu dessen für heute letzten Teil Sie Leon Bichler aus München begrüßt. Jetzt fährt der Ex-Pharmakonzernmanager und angehende Theologe Justin Arikal aus Köln fort mit seinen Gedanken zum Thema.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wollen unsere Gedanken jetzt weiter fortsetzen. Die Fülle und die Tiefe und die Weite der Person Jesu lassen es natürlich zu, dass man unterschiedliche Zugänge wählt, um die Frage, wer ist Jesus Christus, zu beantworten. Ja, und wir hatten ja anfangs gesagt, die Evangelisten wählen auch unterschiedliche Wege, gerade am Anfang ihres Evangeliums. Und wir haben uns ja dieser Frage angenähert mit dem Johannesevangelium, mit dem Prolog, in dem ja deutlich wird, dass Jesus ein präexistentes Sein hat, das heißt ein vorzeitliches Sein. Das heißt, bevor die Welt, bevor der Kosmos, bevor Raum, Zeit und Materie vor Milliarden von Jahren entstanden sind, dass vorher schon Jesus existiert hat. Ja, den irdischen Namen Jesus, den hat er natürlich bei der Menschwerdung erst bekommen, aber dass sein Sein, sein göttliches Sein schon von Ewigkeit her existiert. Und der Begriff für dieses vorzeitliche Sein Jesu, der biblische Begriff, den Johannes wählt, ist das griechische Wort Logos, Wort, ja. Und das heißt dann, ja, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Das heißt, in Jesus begegnet uns Gott selbst, so heißt es ja auch am Ende des Prologs, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Also in Jesus begegnet uns Gott selbst. und deshalb wird er auch als die Selbstoffenbarung Gottes bezeichnet. Darauf sind wir auch schon im Laufe dieser Sendung eingegangen. Und darüber hinaus haben wir auch auf den Menschen geschaut, eine innere Dynamik, die der Mensch hat, auf das Schöne, das Wahre, das Gute. Und dass uns das Schöne, das Wahre, das Gute auch in Christus selbst begegnet. Das heißt, bei der Frage, wer ist Jesus Christus, können wir auf der einen Seite sagen, dass er der Mensch gewordene Gott ist, dass in ihm Gott Mensch geworden ist. Genauer gesagt, wenn man das noch trinitätstheologisch differenziert, dass der Logos, das heißt der innertrinitarische Sohn, in Jesus Mensch geworden ist. Das heißt, in ihm begegnet uns Gott. Und wir merken, dass die innere Dynamik des Menschen, die Tatsache, dass der Mensch Wesen der Transzendenz ist, dass der Mensch gottfähig und gottbegabt ist, dass das eine innere Dynamik hat, die letztendlich durch die Person Christus eine Antwort findet. Zum anderen gibt es bei Jesus etwas weiteres Zentrales, wenn man auf sein Leben schaut, auf seine Verkündigung, auf seine Taten, auf sein Leiden, auf seinen Tod und seine Auferstehung. Und das ist die Tatsache, dass Jesus den Menschen zu sich selbst befreien will, dass er den Menschen Freiheit schenken will. Und es gibt jetzt nun zwei Schlüsselaspekte bei der Person Jesu. Das eine ist, was ich gerade gesagt habe, dass in ihm uns Gott begegnet. Und auf der anderen Seite, dass Christus der ist, der den Menschen zu sich selbst befreit. Dass Christus durch sein Leben, durch seine Taten, durch sein Leid, seinen Tod und seine Auferstehung den Menschen erlöst. Ja, also auch Erlöser ist. Der Begriff Erlösung mag für moderne Ohren fremd klingen. Und der ist auch theologisch, genauer gesagt soteriologisch, ja, wo es um die Erlösungslehre geht, nochmal genauer zu bestimmen. Ich möchte hier nur darauf eingehen, dass, um es vielleicht leichter verständlich zu machen, dass im Begriff Erlösung auch Lösung drinsteckt. Und dass Erlösung sozusagen auch Lösung bietet zu Grundproblemen, mit denen der Mensch konfrontiert ist. Und wenn man nach Erlösung fragt, dann ist damit verknüpft die Frage Erlösung wovon. Also der Begriff, der biblisch verwendet wird, ist Erlösung von Sünde. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Sünde? Also im Deutschen kommt der Begriff Sünde von sondern, absondern. Das heißt, im Kern von dem, was man unter Sünde versteht, liegt der Gedanke, dass der Mensch sich absondert. Und zwar auf verschiedenen Ebenen, absondert von Gott, absondert von seinen Mitmenschen und auch absondert von sich selbst. Also im Grunde geht es bei Sünde um Beziehungsunfähigkeit. Und interessant ist, dass Christus den Menschen wieder beziehungsfähig macht. Als er gefragt wird, was sind die wichtigsten Gebote, da antwortet Jesus: Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Und darüber hinaus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das heißt, in diesem Zitat, was wir bei allen drei Synoptikern finden, bei Markus, Lukas, Matthäus, wird deutlich, dass Jesus auf drei Beziehungsebenen hinweist, nämlich auf die Beziehung zu Gott, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zu mir selbst. Das heißt, Jesus weist darauf hin, dass diese drei Beziehungsebenen das Wichtigste sind. Und Jesus ist der, der wieder beziehungsfähig macht, also die Beziehung zu mir selbst heilen kann, die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zu Gott. Ja, insofern steckt in Christus und in dem, was er getan hat, also im Christusereignis als Ganzem, steckt hier, dass Jesus den Menschen wieder beziehungsfähig macht, und zwar auf allen Beziehungsebenen. Das ist sozusagen der Kern von Erlösung. Und das Spannende ist, dass das den Menschen in eine neue Freiheit führt und dass es den Menschen tiefer in das Leben hineinführt. Es gibt eine Stelle, da heißt es bei Johannes: Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Johannes 8,32. Wir wissen aus dem Kontext des Johannesevangeliums, dass die Wahrheit im johannäischen Sinn Person ist. Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn Jesus die Wahrheit ist und wenn wir dann in diesen Vers nun Jesus einsetzen, in den Vers, wo es heißt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann könnte man den Vers so lesen: Dann werdet ihr Jesus erkennen und Jesus wird euch befreien. Das heißt, die Erkenntnis Jesu ist mit Freiheit verbunden, befähigt den Menschen, neu in eine Freiheit zu finden und durch die neu gewonnene Freiheit auch tiefer ins Leben hineinzufinden. Denn das ist ja ganz zentral für Christus. Und damit ist nicht nur das ewige Leben, auch schon das diesseitige Leben gemeint. Denn er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, oder in Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Oder ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Oder an anderer Stelle, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis umhergehen, sondern das Licht des Lebens haben. Oder wiederum an einer anderen Stelle, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Das heißt, wir sehen bei Jesus eine Dynamik hin, die darauf aus ist, den Menschen tiefer in das Leben und tiefer in die Freiheit hineinzuführen. Und das ist sozusagen das Erlösungshandeln Jesu, zumindest grob skizziert, in der Kürze, die wir jetzt haben. Wenn wir also ein abschließendes Fazit ziehen bezüglich der Frage, wer ist Jesus Christus, dann können wir, basierend auf dem, was wir zumindest heute festgehalten haben, sagen, erstens, dass in Jesus Gott Mensch geworden ist, dass wir in Jesus Gott selbst begegnen. Zweitens, dass der Mensch mit seinen Sehnsüchten, ja auch mit seiner Dynamik hin auf das Schöne, das Wahre, das Gute, letztendlich eine Dynamik auf Gott hat, der sich in Christus gezeigt hat. Das heißt, die innere Dynamik des Menschen ist letztendlich aus christlicher Sicht eine Dynamik auf Christus hin. Und man könnte mit dem berühmten Jesuiten Teilhard de Chardin auch sagen, dass die ganze Weltentwicklung letztendlich auf das Christusereignis hinzielt. Drittens, das Christusereignis zeigt uns, dass das Leben Jesu letztendlich darauf aus ist, den Menschen selbst zum Leben, zur Blüte, zur Freiheit zu bringen, dass der Mensch sich selbst entfalten kann, und zwar durch Gottes Beziehung, dass der Mensch in dem Maße, in dem er mit Gott in Beziehung ist, oder konkreter in dem Maße, in dem Mensch auch Christus Beziehung lebt, der Mensch immer mehr er selbst wird, dass der Mensch durch Gottes Beziehung immer mehr zu sich selbst kommt. Und nun stellt sich abschließend die Frage, wie kann man eine Gottesbeziehung oder eine Christusbeziehung aufbauen und vertiefen? Das wird das Thema der nächsten Sendung sein. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da wieder einschalten, um unsere Gedanken weiter fortzuführen und praktisch konkret zu machen, sodass man sehen kann, wie man im Alltag, im eigenen Leben Christusbeziehung konkret leben kann. Und dazu möchte ich einige Impulse anbieten, einige Aspekte, die vielleicht zum Nachdenken anregen und vielleicht eine Hilfestellung sein können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute. Ihr Justin Arikal.
Das waren die letzten Worte des ehemaligen Pharmakonzernmanagers Justin Arikal aus Köln aus seinem Vortrag zum Titelthema »Wer ist Jesus Christus?« Ich hoffe, dass Ihnen die Sendung gefallen hat, und wenn Sie möchten, können Sie diese gerne ab Montag bei unserem CD-Dienst kostenfrei bestellen, und zwar unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland wählen Sie bitte die Vorwahl für Deutschland 0049 vor. Die Sendung ist ebenfalls als Podcast erhältlich, und zwar auf unserer Seite horeb.org und dann bei den Podcasts unter Kurs 0. Dort ist auch die letzte Sendung von Herrn Arikal erhältlich, die sich dem Thema widmete, wer ist der Mensch? Bei Ihnen bedankt sich für heute Leon Bichler fürs Zuhören, und wenn Sie möchten, bis zum nächsten Mal im Kurs 0 auf Radio Horeb, der christlichen Stimme Deutschlands.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.